ARD.
Bayern 3 True Crime Spezial.
Content-Warnung. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast wahre Verbrechen und Kriminalfälle thematisiert und Schilderungen von Gewalt und Sex enthält. Das kann für einige von euch belastend sein. Dieser Podcast ist auf keinen Fall für Kinderohren geeignet.
Soeben erreicht uns folgende Meldung. Aus dem Olympia-Einkaufszentrum im Münchner Stadtteil Moosach werden Schüsse berichtet.
Ich habe eigentlich nur den Mann gesehen, der da tot lag und einfach nur Schreie und Panik. Und drinnen im Laden, da waren auch alle unter Schock.
Und als wir dann weitergelaufen sind, hören wir immer noch die Schüsse. Und wir haben nur versucht, so weit wie es geht zu laufen.
Die Polizei spricht von einer akuten Terrorlage.
Nach unserem jetzigen Stand, wir gehen aktuell von bis zu 3 Tätern aus. Es gibt da widersprüchliche Angaben.
Helikopter fliegen über die Innenstadt. Es gibt Berichte, dass auch am Stachus Schüsse gefallen sein sollen.
Wir haben ja nicht gewusst, was überhaupt los ist. Wir haben ja auch Bekannte in Norddeutschland rum, die haben ja alle angerufen und haben Nachrichten geschickt und gefragt, was los ist.
Die Ermittler sagen jetzt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Mann allein handelte.
Im Zuge der Fahndung wurde gegen 20.30 Uhr eine männliche Person aufgefunden, die nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Suizid verübt hatte.
Münchens Polizeipräsident bestätigte, dass 9 Menschen bei der Schießerei getötet wurden.
Ich bin heute früh aufgestanden und habe geweint, weil man kann es einfach nicht fassen.
Ich bin hier aufgewachsen, ich bin von hier. Ich war hier zigmal in dem McDonald's, in dem Burgerladen hier. Und das Video, was man gesehen hat, wo der hier rausgekommen ist, das ist ja unbeschreiblich.
Puh, da wird es einem wieder gleich ganz mulmig. Heute haben wir einen Fall, der viele von euch vielleicht noch ein bisschen mehr triggert als sonst, da ihr vielleicht selbst sehr nah dran wart. So wird es zumindest allen gehen, die zu der Zeit in München gelebt haben oder Familie, Freunde oder Bekannte in München haben. Alex und ich, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, ob jetzt über die ARD-Audiothek-App oder über eine andere Podcast-Plattform. Wir schicken euch ein Hello, Hello, Hello. Wir springen in der heutigen Folge zurück ins Jahr 2016, zum 22. Juli, zu dem Tag, der sonnig und ruhig beginnt und in einer Katastrophe endet. Wir sprechen über das Attentat in einem Münchner Einkaufszentrum, dem OEZ, wie wir es hier bei uns in München nennen. Es ist ähnlich wie 9-11, dass man sich sofort daran erinnert, wo man zu dem Zeitpunkt war, als man gehört hat, es sind Schüsse in diesem Einkaufszentrum gefallen. Ich war damals in Berlin beim Arbeiten und einer der Crew ist dann auf mich zugekommen und meinte, du Jacqueline, in München wird gerade alles abgesperrt, da sind Schüsse gefallen. Und ich fühle das noch wie damals. Mir ist das Herz so unfassbar in die Hose gerutscht. Ich habe sofort alle meine Freunde, meine Familie angerufen und wollte einfach wissen, ist alles in Ordnung? Und dann wurde ja auch relativ schnell gesagt, man soll das Haus nicht mehr verlassen, wenn möglich. 9 Menschen wurden getötet durch die Schüsse des 18-jährigen David S. am OEZ. Eine rassistische Tat, die aber erst später als solche eingestuft wurde. Da sich in ein paar Tagen dieser Anschlag zum 8. Mal jährt, wollen wir heute hier zurückschauen auf diese Nacht und auf ihre Folgen. Und dazu sprechen wir in der Folge auch mit einem Kollegen, der das alles aus nächster Nähe miterlebt hat und als Korrespondent vor Ort war. Wir hören Augenzeugen und auch du, Alex, warst in ganz besonderer Weise involviert.
Ja, in mehrfacher Hinsicht. Über vieles werden wir auch heute sprechen können. Über einiges nicht. Da unterliege ich einem expliziten Verbot, drüber zu sprechen.
Wir hatten das ja schon mal in einer Folge, ne? Wo du immer gesagt hast, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Es gibt Ärger, ja, wenn dieser Satz zu oft fällt.
Ich verspreche, so schlimm wird es heute nicht werden.
Okay. Alex, wir beide, wir kommen ja aus München. Für mich ist München eine Stadt, die mir immer totale Sicherheit gegeben hat. Aber diese Nacht, die hat in der Stadt schon was verändert.
Vor allem, weil jeder Münchner das OEZ kennt, das Olympia-Einkaufszentrum. Der besagte McDonald's, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Male ich seit meiner Kindheit dort schon gegessen habe. Und bis zu diesem Attentat im OEZ auch wirklich oft dort gewesen war.
Ja. Vor allem wurde aber das Leben all derer verändert, die Freunde, Kinder, Eltern und auch Angehörige verloren haben, die bis heute mit ihrer Trauer umgehen müssen. Und an dieser Stelle der ganz wichtige Hinweis, wir werden über sehr gewaltsame, drastische Szenen sprechen. Und es wird auch um Suizid gehen. Wenn ihr wisst, dass euch sowas sehr belastet, dann hört am besten in eine andere Folge von uns rein. Unsere ganzen Staffeln findet ihr, wie gesagt, in der ARD-Audiothek-App. Und bevor wir unseren Gast begrüßen, rufen wir uns nochmal in Erinnerung, was damals ganz genau passiert ist. Wir haben die Namen übrigens diesmal nicht verändert, seit dieser Fall und die Namen öffentlich so bekannt sind und ihr das so besser nachvollziehen könnt. Was ist also ganz genau passiert am 22. Juli 2016 in München? Lasst uns zusammen reinhören.
Es ist ein heißer, sonniger Freitagabend. Die Menschen sind auf dem Weg ins Wochenende. Viele kaufen noch ein fürs Grillen mit Freunden, sind im Biergarten verabredet oder sitzen vor einer der vielen Eisdielen. Im Nordwesten von München, im Stadtteil Mosach, liegt das Olympia-Einkaufszentrum, das vor allem als OEZ bekannt ist. Ein großes Shoppingcenter und ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Gegenüber vom Haupteingang, auf der anderen Straßenseite, befindet sich ein McDonald's. Hier wartet der 18-jährige David S. und beobachtet die Menschen. Er hat einen rot-schwarzen Rucksack bei sich. Er geht auf die Toilette des Restaurants und öffnet den Rucksack. 300 Schuss Munition liegen darin und eine Waffe. Er zieht sie heraus, setzt sich den Rucksack wieder auf und tritt dann aus der Tür ins Restaurant. Um 17.51 Uhr fällt sein erster tödlicher Schuss. Er feuert auf einen Tisch, an dem mehrere Jugendliche zusammensitzen. Amela, 14 Jahre, und die gleichaltrige Sabine, Can, 14 Jahre, Selçuk, 15 Jahre und Roberto auch 15 Jahre. Panik bricht aus. Alle rennen nach draußen. Scheinbar wahllos feuert David auf die Menschen. Er verlässt das Restaurant und setzt seinen blutigen Weg fort. Kurz hintereinander ertönen die lauten Knallgeräusche der Schüsse. Menschen drehen sich erschrocken um. Schreie sind zu hören. David S. geht über die Straße zum Haupteingang der Einkaufspassage. Drei Menschen sterben auf diesem Weg. Sefta, 45 Jahre, Giuliano, 19 und Hüseyin, 17. Immer mehr Menschen haben inzwischen die Schüsse gehört, rennen um ihr Leben. Vor dem Einkaufszentrum angekommen, füllt David S. sein Magazin neu, bevor er nach drinnen geht. Die nächsten Schüsse fallen im Einkaufszentrum, im Erdgeschoss. Auf einer Rolltreppe aus dem Untergeschoss kommt ihm ein Mann entgegen, der 20-jährige Diamant. David S. schießt mehrmals und trifft ihn tödlich. Wer nicht flieht, verbarrikadiert sich angsterfüllt in den Geschäften. Türen werden verschlossen. Wer gerade noch einkaufen war, versteckt sich hier mit den Mitarbeitern, rennt in die Hinterräume. Auch in den Lagern von Bekleidungsgeschäften werden Menschen noch Stunden ausharren. Hunderte Notrufe haben in der Zwischenzeit die Polizei erreicht. Um 17.55 Uhr treffen die ersten Polizeibeamten ein. Um sie herum in Panik flüchtende Menschen. Zahlreiche Verletzte liegen auf dem Boden. Nur wenige Minuten später verbreitet sich die Nachricht von den Schüssen am OEZ.
Bei mir kommen da gleich wieder diese ganzen Bilder hoch, die im Fernsehen ja wirklich hoch und runter gelaufen sind. Es ist einfach auch 8 Jahre danach noch wahnsinnig schwer zu fassen, was an diesem Freitagabend dort passiert ist. Im McDonald's sind 5 Jugendliche getötet worden. Draußen und im OEZ 4 weitere Menschen. Und viele Menschen wurden verletzt, 5 lebensgefährlich, darunter ein 13-jähriger Junge, der mit den anderen Teenagern am Tisch saß und von 2 Kugeln getroffen wurde. Er konnte sich gerade noch über die Außentreppe davonschleppen und überlebte knapp.
Ja, besonders heftig war auch die extrem kurze Zeitspanne zwischen dem ersten und dem letzten Schuss. In nur wenigen Minuten wurden so viele Menschen getötet. Und ein befreundeter Rechtsmediziner, der die Obduktionen durchgeführt hat, hat mir dann später gesagt, dass die Opfer im McDonald's regelrecht hingerichtet worden waren.
Ja, wir haben es gerade eben gehört, die erste Polizeistreife war relativ schnell vor Ort, aber die konnten das ganze Ausmaß natürlich noch nicht erfassen. In den Nachrichten hieß es nur, es sind Schüsse gefallen. Und genau diese Meldung ist der Beginn eines sehr, sehr langen Einsatzes für unseren BR-Korrespondenten Martin Breitkopf. Hallo Martin, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Martin, du bist als Korrespondent für den BR in Bayern unterwegs, für die ARD auch im Ausland und berichtest von Orten, an denen gerade etwas passiert. Vom Halleneinsturz in Bad Reichenhall bis hin zur Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean. Mit deiner Erfahrung, wie schaust du zurück auf diese schreckliche Tat in München?
Es war ein Albtraum. Ein Albtraum, der innerhalb von Sekunden wahr geworden ist. Und ich kam mir irgendwie so vor, als wenn ich in so einem Endzeitfilm wäre, also wo die Welt untergeht. So kam ich mir immer wieder vor. Und ich habe mir immer wieder gedacht, passiert das jetzt wirklich? Passiert es wirklich, was hier gerade in München los ist? Und jetzt auch so viele Jahre danach hat sich das so tief eingebrannt. Und ich habe schon so viel erlebt. Ich war in Kriegsgebieten unter Beschuss teilweise auch. So gefährlich, glaube ich, war es noch nie. Mhm. Vom Gefühl auf jeden Fall, ja, für mich selber. Ja.
Auch weil du einen besonderen Bezug zu der Stadt München hast?
Du hast es anfangs schon gesagt, die Stadt strahlt Sicherheit aus. Mhm. Du fühlst dich, ja, einfach, da kann nichts passieren. Du bist in Deutschland, noch dazu in Bayern, das sicherste Bundesland. Ja. Und auf einmal geht die sprichwörtlich die Welt unter, von einer Sekunde auf die andere. Und das ist also schon, da läuft es immer noch kalt den Rücken runter, wenn ich dran denke.
Ja. Wir haben gerade gehört, was passiert ist. David S. beginnt seine Schießerei im McDonald's und bahnt sich dann seinen Weg ins OEZ. Innerhalb von wenigen Minuten tötet er 9 Menschen. Und kurz darauf geht auch im Radio die erste Meldung über mögliche Schüsse am OEZ raus. Wie hast du denn damals davon erfahren?
Wir haben 500 Jahre Reinheitsgebot am Odeonsplatz, eine Live-Fernsehsendung gehabt zu dem Zeitpunkt. Also ganz andere Atmosphäre, beschwingt, Bier getrunken, mit vielen Leuten gesprochen. Und auf einmal höre ich auf der Rückhöre, das ist, was du im Ohr drin hast, wir haben ein großes Problem, wir müssen die Sendung jetzt abrupt beenden. Es gibt eine Schießerei in München. Und dann denkst du erstmal, hä, was? Schießerei in München? Wir machen doch hier gerade Reinheitsgebotsfest. Also du fällst aus allen Wolken und auf einmal... Ja, hat das alles seinen Gang genommen.
Hast du kurz an einen schlechten Scherz aus der Regie gedacht?
Nee, so einen Scherz macht, glaube ich, niemand. Ja. Deswegen mir auch von der Bestimmtheit der Stimme in meinem Ohr war mir klar, das ist ernst. Und wir waren ja mit Übertragungswagentechnik vor Ort. Und die ganze Welt hat nach Bildern gerufen. Darum hieß es sofort, ihr müsst sofort dahin. Odeonsplatz Richtung OEZ. Jeder, der in München wohnt, weiß, das ist nicht weit, denkst du. An diesem Tag waren das Stunden. Ja. Und wir sind losgefahren mit dem Auto. Das ging noch. Dann standen wir aber innerhalb kürzester Zeit. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss los, ich muss Bilder. Ich habe eine Kamera mir geschnappt, bin in die U-Bahn rein. Dann ist ja die U-Bahn irgendwann oder die öffentlichen Verkehrsmittel stillgelegt worden. Dann ging es da nicht mehr weiter. Ich raus, ich glaube, ich war noch 2 Stationen bis zum OEZ. Ich im Laufschritt Richtung OEZ, mir hunderte von Menschen entgegengekommen. Alle, nicht dahin, gefährlich, spinnst du? Und ich gelaufen. Und du bist da wie so im Tunnel. Ich hatte nur den Auftrag, liefer uns Bilder. Und du läufst dann einfach, schaltest... Blöd wie du bist, muss ich im Nachhinein sagen, dein Hirn aus und läufst dahin, wo es gefährlich ist. Und ich bin so weit gelaufen, bis dann irgendwann schwerstbewaffnete Polizisten da standen und sagen, jetzt kein Meter weiter oder ich schieße auf sie. War echt brutal. Ich stand wirklich direkt an dem Zugang zum OEZ und diese Situation war brutal. Der hat mich dann auch richtig zu sagen, was ich mir überhaupt, weil ich nicht weiß, wie gefährlich das ist, da wären noch mehrere unterwegs und ich laufe da komplett unbewaffnet hin und er war komplett in Schutzausrüstung mit Maschinengewehr im Anschlag. Also wirklich verrückt, ja.
Aber wie hat sich das für dich angefühlt? Also hattest du da kein Gefühl?
Nein,
du bist im Tunnel.
Ich persönlich bin da im Tunnel. Das ist wahrscheinlich ähnlich, wie wenn ein Mediziner im Einsatz Notfall kommt, Unfallstelle, der funktioniert da einfach nur. Und ich habe halt funktioniert. In dem Fall, ich muss da jetzt irgendwie hin, O-Töne holen, Bilder, Live-Schalte. Das hat sich alles abgespult in dem Moment bei
alles
mir.
Alles für den Job. Und wie ging es dann weiter? Du wurdest dann aufgehalten vor Ort?
Und da wurde mir es dann auch so erstmal so richtig klar. Ich kann mich noch genau an dieses Bild erinnern. Da war ein Auto und da stand ein Mensch, total verzweifelt, ein Mann war das, der auf sein Auto eingetrommelt hat und der war fix und fertig. Und ich dachte mir, hey, was ist mit dem los? Und dann, Polizei hat ihn versucht zu beruhigen und ich bin dann zu ihm hin nach einer gewissen Zeit und der hat mir dann erklärt, dass sein Kind da drin ist und wahrscheinlich ist er tot, hat er mir erklärt. Und in dem Moment, ich habe ihn natürlich nicht aufgenommen und das war echt ein Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, scheiße.
Plötzlich
darf man nicht sagen, aber es ist so real, weil normal bist du als Reporter schon etwas weiter weg, aber ich war halt einfach sehr schnell da, relativ schnell und habe einfach da diesen Mann erlebt und das war dann wirklich so der Fall, weil ich es nachher auch verfolgt habe, sein Sohn ist einer der Toten. Und der stand da und der war so verzweifelt und dieses Bild hat sich bei mir so tief eingebrannt. Das war so schrecklich.
Ihr könnt Martin jetzt gerade nicht sehen, aber
ja, ich kämpfe. Nein, es war wirklich auch in der Situation, das ist wirklich, ich habe echt schon viel erlebt, aber so nah, weil du es genau gemerkt hast, wie verzweifelt dieser Mensch war. Und er wollte nur rein, er wollte zu seinem Sohn und der Polizist, ich kann da nicht rein, es geht nicht. Und er hat immer wieder versucht, bitte lassen Sie mich rein, hat dann total auf dem Auto eben rumgetrommelt und das war dramatisch. Also wirklich, es ist eine Situation gewesen, die möchte ich nicht nochmal erleben.
Und jeder, der Kinder hat, weiß, dass man alles für seine Kinder tun würde. Alex, kannst du dich noch dran erinnern, als du die ersten Meldungen bekommen hast?
Ja, da geht es mir, glaube ich, wie jedem anderen, der aus München und Umgebung ist. Mir ist an diesem Tag ja gleich mehrfach das Herz in die Hose gerutscht. Das erste Mal, als es hieß, es würde ein Terroranschlag stattfinden. Davon ist man ja auch zunächst ausgegangen. Und Nur um da nochmal anzuschließen bei dem, was Martin sagt. Ich meine, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama, hatte Angela Merkel schon kondoliert, weil man davon ausging, anhand der ersten Bilder, dass hier mehrere Terroristen einen Terroranschlag verüben. Und wir wohnen nicht weit weg vom OEZ. Zu der Zeit war ich mit meiner Familie sehr oft dort gewesen und mein erster Anruf galt natürlich meinen Familienangehörigen, um zu sehen, dass die hoffentlich in Sicherheit sind, dem dann auch Gott sei Dank so war.
Wir haben gehört, vor Ort fliehen die Menschen in Panik, als sie die Schüsse hören. Wir hören noch mal rein, wie sie diesen Moment erlebt haben.
Ich kam gerade von der Pause und in dem Moment kamen schon meine Kolleginnen und haben geschrien, raus, 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 es wurde geschossen.
Zweimal rennt an uns eine Gruppe Jugendliche vorbei. Ich sagte noch so, ach, die laufen bestimmt zur U-Bahn, die haben keine Zeit mehr oder so. Es wurden immer mehr, es kamen uns immer mehr Leute panisch entgegen und auf einmal brüllt eine Frau, die hat eine Waffe. Ich habe weinende Frauen gesehen, die Leute waren nur aufgelöst und sind nur einfach, haben geschrien, lauft, lauft weg. Und wir hören einen Schuss. In dem Moment springen wir auf und laufen nur so schnell wie es geht aus dem Einkaufszentrum raus, so weit wie es geht und laufen.
Ich war einkaufen und bin halt Richtung nach Hause. Und genau wo ich da hinterm Gebüsch war, hab ich die Schüsse gehört und mich hinterm Gebüsch gestellt und bin halt in dieses Dirndlgeschäft und da war man halt eingesperrt. Ich habe eigentlich nur den Mann gesehen, der da tot lag und einfach nur Schreie und Panik und drinnen im Laden, da waren auch alle unter Schock.
Ja, man will sich gar nicht vorstellen, welche Todesängste die Menschen dort vor Ort durchgemacht haben. Ich fand es eben sehr nachvollziehbar, was der junge Mann gesagt hat, der erstmal einen Moment gebraucht hat, um das alles zu realisieren. Er fragt noch, warum rennen mir die Jugendlichen so schnell entgegen? Ach ja, die müssen bestimmt einen Bus erwischen, bis er dann plötzlich einen Schuss hört. Also ein Szenario, das man eigentlich nur aus einem Film kennt. Plötzlich wird das Ganze Realität. Martin, du hast gerade eben schon von dem Vater eines Opfers berichtet. Wie hast du die Menschen vor Ort sonst noch erlebt? Welche Szenen hast du dort gesehen?
Panik, reinste Panik. Also ich habe noch sowas auch noch nie erlebt, wie Menschen so weinend, entsetzt, also hysterisch, auch Autofahrer, die wirklich versucht haben, irgendwie auf dem Fußgängerweg dann wegzufahren. Also es ist wirklich Endzeitstimmung gewesen. Ich meine, so muss es ungefähr sein, wenn die Welt untergeht. Mhm. So habe ich mir das damals vorgestellt.
Wie ist das für dich, wenn du abends nach Hause kommst? Wie kriegst du diese Bilder los oder kriegst du die nicht los?
Die kriegst du nicht los. Glaube ich, die verfolgen mich mein ganzes Leben lang. Die haben sich eingebrannt. Aber wie so vieles, ich habe so vieles schon erlebt, das speicherst du irgendwo ab, aber du machst dir möglichst nicht zu viel Gedanken drüber, weil ich glaube, dann wirst du verrückt. Ja. Viele Sachen, die du dann schon erlebt hast.
Ja. Alex, über 100 Zeugen gibt es zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort. Eigentlich ist es für die Ermittlungen ja immer gut, wenn man viele Zeugen hat. Allerdings war es in diesem Fall ja eher problematisch. Es lagen plötzlich so viele Infos vor, dass die Polizei ja gar nicht mehr hinterhergekommen ist.
Ja, man konnte die ganzen Meldungen gar nicht mehr abarbeiten, zumal immer mehr Meldungen und immer unterschiedlichere Meldungen reinkamen. Zunächst war von 3 Tätern die Rede. Dann sollen plötzlich auch andernorts Schüsse gefallen sein. Zum Beispiel soll ein Mann mit einer Waffe in einem Krankenhaus gesehen worden sein. Dann die nächste Schreckensmeldung aus der Innenstadt. Auch dort soll zeitgleich ein Attentat stattfinden. Und tatsächlich verbreiten sich dann auch über Social Media und auch über Nachrichtendienste Bilder. Manche real, manche irreal, manches fake. Und die Polizei kann das alles gar nicht mehr abarbeiten. Und so wie es Martin gerade darstellt, auch für die Polizei muss das wie Endzeitstimmung gewesen sein. Die wussten gar nicht mehr, wo sie diese ganzen Einsatzkräfte herbringen sollen und vor allem hinschicken sollen.
Ja. Das war auch so, wirklich. Also ich erinnere mich auch noch an ein Bild. 20 Polizeiautos in diese Richtung, 2 Minuten später die gleichen 20 Polizeiautos in diese Richtung. Polizisten rennen links, Polizisten rennen rechts. Es hat keiner einen Plan gehabt. Und das hat die ganze Situation sogar noch mehr dramatisiert. Das werden wir dann später auch nochmal hören, ja, dass die Polizei komplett geschwommen ist. Und das hat meine Situation, weil ich ja dann am Brennpunkt auch war, sowas von dramatisiert. Und wo ich einfach persönlich für mich gemerkt habe, da weiß überhaupt niemand mehr, was los ist.
Also man kann ihnen meines Erachtens auch gar keinen Vorwurf machen. Denn du bist ja auch mit deinen Einsatzmitteln beschränkt. Ich habe ja einen Freund, der beim SEK ist. Wir haben ja auch schon in der einen oder anderen Folge über ihn gesprochen. Und der hat mir dann auch im Nachgang gesagt, ich meine, irgendwo musst du anfangen. Und das Erste und Einzige, was du tun kannst, ist strategisch vorgehen und dieses ganze OEZ abkämmen und durchforsten, dass du
auf den Täter stößt, weil man kannte ja insbesondere aus den traurigen Erfahrungen aus Frankreich in der Vergangenheit, dass sich Terroristen auch gern verstecken oder unter Zivilisten mischen und Ähnliches.
Ja, du sprichst den Anschlag in Paris an. Wie selbstlos Menschen reagieren können, das zeigt das Beispiel eines ganz besonderen Augenzeugen, den wir hier nochmal zu Wort kommen lassen wollen. Er heißt Hüseyin, so wie auch eins der Opfer, erst zum Tatzeitpunkt Ende 20 und war gerade mit seinem Fahrrad am OEZ unterwegs. Plötzlich hört er ein lautes Knallen, realisiert aber erst, dass es Schüsse sind, als ein junger Mann vor ihm zusammensackt, der 19-jährige Giuliano. Hüseyin hat daraufhin blitzschnell reagiert.
Irgendwie hat mein Körper schneller reagiert als mein Verstand und habe halt versucht, seine Einschusslöcher zuzuhalten, dass er nicht verblutet. Er hatte 3 Einschusslöcher und ich habe ja nur 2 Hände. Ich habe mir gewünscht, ich hätte 3 Hände. Ich habe ihn versucht, wach zu halten.
Und da kriegt man doch gleich wieder Gänsehaut. Martin, du hast gerade eben von Szenen erzählt, dass du das Gefühl hattest, klar, jeder wollte nur noch sein eigenes Leben retten. Und dann steht da dieser Hüseyin, der weiß, dass hier ein Täter rumläuft, der immer noch Menschen abschießt und bleibt bei Giuliano und versucht, ihn zu retten.
Das ist Wahnsinn, dass es so jemanden gibt in so einer Situation, ist wirklich brutal.
Ja. Von diesen Szenen, die sich am OEZ abgespielt haben, weiß die Öffentlichkeit noch nicht viel zu diesem Zeitpunkt. Kommuniziert wurde bisher nur, wie wir vorhin schon gehört haben, dass wohl Schüsse gefallen sind. Wie der Abend weiter verläuft, das hören wir jetzt.
Durch die bayerische Hauptstadt schallt das Geräusch von Sirenen. Großeinsatz. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind auf dem Weg in den Münchner Norden. In den Kliniken wird ein MANV ausgerufen. Ein Massenanfall von Verletzten. Ärzte und Pfleger werden einbestellt und machen sich eilig auf den Weg. Möglichst viele werden jetzt gebraucht. Rund um das Einkaufszentrum positionieren sich bewaffnete Spezialeinheiten in schusssicheren Westen. An U-Bahn-Stationen, in Nebenstraßen. Um 18.04 Uhr wird David S. auf dem Parkdeck gesichtet. Ein Video wird sich später im Netz verbreiten, in dem er von einem Nachbarn aus dem Fenster eines angrenzenden Hochhauses beschimpft wird. David S. ruft: Ich bin Deutscher! Auch Einsatzkräfte der Polizei entdecken den Schützen. Sie schießen, treffen ihn aber nicht. Während der Großeinsatz läuft und sich die Krankenhäuser auf zahlreiche Verletzte einstellen, schauen die Menschen gebannt auf ihre Handys. In den sozialen Netzwerken verbreiten sich Videos und Twitter-Meldungen rasend schnell. Dann ist im Fernsehen und in den sozialen Netzwerken von Schüssen am Stachus die Rede. So wird der Karlsplatz in der Innenstadt von München genannt. Es ist ein zentraler Platz mit einer Einkaufspassage, Fußgängerzone, S- und U-Bahn-Station und einer Hauptverkehrsstraße. Der Stachus liegt einige Kilometer vom OEZ entfernt. Dann werden auch an anderen Orten in der Innenstadt Schüsse gemeldet. Am Hauptbahnhof. Der wird von Einsatzkräften geräumt. Auch am Isartorplatz, am Marienplatz oder am nahegelegenen Marienhof wollen Menschen Schüsse gehört haben. Nur wenige hundert Meter von den angeblichen Schauplätzen entfernt, kommt eine Menschengruppe ins Münchner Hofbräuhaus. Eine traditionsreiche und bei Touristen beliebte Wirtschaft. Einer ruft: Draußen wird geschossen! Auch Allahu Akbar solle draußen jemand gerufen haben. Die Laune der Gäste schlägt um. Stühle fallen. Die Gäste wollen möglichst schnell raus. Mit einem Maßkrug schlagen Besucher Fenster ein und klettern raus. Die meisten werden vom Personal vom Eingang weg Richtung Biergarten und dann nach draußen dirigiert. Immer häufiger wird inzwischen in sozialen Netzwerken von Terror gesprochen. An zahlreichen Ecken in der Stadt stehen Polizisten mit Maschinengewehren. Insgesamt 2300 Kräfte sind an dem Abend im Einsatz.
Am jetzigen Stand, wir gehen aktuell von bis zu 3 Tätern aus, es gibt da widersprüchliche Angaben.
Die Angst vor einem islamistischen Terroranschlag mit mehreren Tätern hat die Stadt erfasst. Der öffentliche Nahverkehr bei S-Bahn, U-Bahn, Bus und Tram wird eingestellt. Das Tollwood, ein beliebtes Festival mit Konzerten, Markt- und Essensständen, ganz in der Nähe des OEZ, wird evakuiert. Hier verläuft alles ruhig. Unter den Besuchern bricht keine Panik aus.
Ausdrücklich hat der Polizeisprecher nochmal gesagt, bleiben Sie in Ihren Häusern, gehen Sie nicht raus, die Lage ist alles andere als im Griff.
Unter dem Hashtag offene Tür bieten viele ihre Wohnung als Zufluchtsort an und nehmen fremde Menschen zu sich auf, die nicht wissen, wohin. Von David S. fehlt lange jede Spur. Es ist 20.26 Uhr. Nur wenige hundert Meter vom OEZ entfernt, in einer Seitenstraße, geht er die Treppen von einem Fahrradkeller nach oben. Dort entdecken ihn zwei Polizisten. Sie fordern ihn auf, die Waffe fallen zu lassen. Doch David S. hebt die Waffe und tötet sich selbst. Für München ist die Panik zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorbei. Noch immer ist unklar, wie viele Täter es gibt. Im Laufe der nächsten Stunden wird sich herausstellen, es gab nur diesen einen. Insgesamt werden der Polizei in dieser Nacht 67 Tatorte gemeldet. 66 davon stellen sich als falsch heraus. Um 1.37 Uhr gibt die Polizei Entwarnung. Sie spricht von einem Amoklauf des 18-jährigen David S.
Wie geht's euch, wenn ihr das nochmal so hört?
Diese vielen Stunden Ungewissheit, wo du ständig gedacht hast, Mensch, was ist da? Und man muss wirklich einen Hintergrund haben im Kopf. Davor war Nizza, das ist dieser Anschlag gewesen, wo ein LKW-Fahrer in die Menschenmenge reingefahren ist. Davor war Paris, Bataclan, diese Konzerthalle, wo Terroristen um sich geschossen haben. All das muss man immer im Hinterkopf haben. Das ist davor passiert. Ja. Und dann siehst du in München, es passiert da was. Du hast es ja zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Jetzt hört sich das alles so easy an. Waren ja keine Tatorte. Mhm. Aber damals bist du fest davon ausgegangen, dass es ein Tatort am Stachus ist. Im Hofbräuhaus. Ja. Ich habe von der Geiselnahme am Flughafen mitbekommen, von Informanten. Und dann denkst du natürlich, ja, das ist ein Terroranschlag. Das muss einer sein. Das Gehirn setzt es dann einfach so zusammen.
Absolut, ja. Und auch die Menschen, die letzten Endes ihre Türen aufgemacht haben für andere, dass man sich in Sicherheit bringen kann. Auch das fühlt sich noch nicht so an, als wäre das schon 8 Jahre her.
Ja. Und gleichzeitig diese Solidarität treibt einem schon fast die Tränen in die Augen, dass da Menschen dann sich so selbstlos zeigen und wildfremde Leute bei sich aufnehmen. Ich kann mich auch noch an die Bilder im Fernsehen dann erinnern. Und das andere, was man an der Stelle aber auch nochmal sagen muss, durch diese Paniken, die ja zum Beispiel auch im Hofbräuhaus ausgebrochen sind, ist es ja auch tatsächlich zu Verletzungen gekommen. Ich erinnere mich an eine riesige Blutlache, die dadurch entstanden war, dass jemand durch die Glassplitter der eingeschlagenen Fenster regelrecht aufgeschlitzt wurde und du da überall Blut hattest. Es sah wirklich so aus, als hätte es dort auch nochmal einen Anschlag gegeben.
Ja. Die Polizei spricht am Ende des Abends von einem Amoklauf. Die Terrorbefürchtungen haben sich nicht bestätigt. Martin, du hast gerade eben beschrieben, als du zum OEZ hingefahren bist. Da warst du wie in einem Tunnel und hast nur dran gedacht, ich muss jetzt hier Material holen, damit die Welt sehen kann, was da los ist. Was ist in dir vorgegangen, als du dann wirklich dort in die provisorisch eingerichtete Pressestelle begleitet wurdest von einem SEK-Beamten?
Da hatte ich, glaube ich, das erste Mal so richtig Angst. Also die habe ich richtig gespürt. Vielleicht auch, weil wir kurz vorher noch diese Videos gesehen haben, die in Social Media rumgegeistert sind. Eben dieses McDonald's-Video, das jeder bestimmt sofort im Kopf hat. Das war einfach erschreckend. Und da direkt vor Ort zu sein und einfach auch zu spüren, jeden Polizisten, den du in die Augen geschaut hast, hast du die Angst sprichwörtlich ins Gesicht geschrieben gesehen. Das hat bei mir, glaube ich, echt das Gefühl ausgelöst, jetzt ist es wirklich ernst.
Und was mir bei der Berichterstattung auch sofort ins Auge gestochen war, dass der Pressesprecher der Polizei auch bewaffnet war. Der trug eine Pistole im Holster. Das ist hier Wahnsinn. Bisher nie der Fall gewesen.
Ja, da sieht man mal das Ausmaß dieses Falls. Martin, du hast gerade eben erzählt, dass du draußen gesehen hast, die Polizei ist erst in die eine Richtung gefahren, kurze Zeit später wieder in die andere. Es war Panik, es war Chaos. Wie sah es in der Pressestelle selbst aus?
Da war das gleiche Chaos. Und ich habe also mehrfach mitbekommen, wie Telefonanrufe beim Pressesprecher reingekommen sind, weil ich mehrfach neben ihm stand. Und da hast du genau das eben gehört, Schießerei am Stachus, Hofbräuhaus. Und wenn das ein Polizeisprecher dann wiederholt und ich mit ihm dann auch gesprochen habe, dann glaubst du immer, ja, das ist wirklich so. Also es ist ja nicht irgendwer, der dir das sagt, dass eine Schießerei jetzt am Hofbräuhaus vermutet wird. Und er hat sie dann auch ins Mikrofon gesagt mehrfach. Und auch die Geiselnahme am Flughafen draußen, die es gar nicht gab. Und dann hast du einfach gemerkt, ja, sie haben einfach nur weitergegeben, was irgendwelche Meldungen waren. Und im Anbetracht der Tatsachen habe ich natürlich sowas dann auch wiedergegeben und habe sicherlich dann auch Sachen vor Millionen von Menschen gesagt und diese Panik noch weiter ausgelöst. Das muss man im Nachhinein dann auch ganz klar so sehen im Nachgang. Es war ein unendlicher Informationsbedarf da und wir haben natürlich uns auf die Polizei verlassen oder ich habe mich drauf verlassen und habe eigentlich nur diese Informationen weitergegeben, die ich vom Polizeisprecher bekommen habe. Und das hat aber letztendlich, glaube ich, diese ganze Hysterie noch verschlimmert im Nachgang.
Ja, klar, aber das konnte man in diesem Moment nicht wissen. Man will die Menschen ja auch warnen vor Ort. Ja.
Und wir haben auch gewarnt. Also wie oft habe ich gesagt, bitte bleiben Sie zu Hause. Es ist unklar, wie viele Menschen noch unterwegs sind. Nur du erzählst natürlich dann vielleicht auch etwas mehr, als du normal erzählen würdest, weil du auch in einer Ausnahmesituation
natürlich,
bist.
Natürlich, klar. Du hattest von der Angst gesprochen, mit der du reingegangen bist. Wenn du dann vor der Kamera bist, ist diese Angst dann weg? Bist du wieder in deinem Arbeitstunnel?
Genau, da bist du wieder im Tunnel und du bist der Reporter, der möglichst die Information, die da jetzt irgendwie präsent ist, allen mitteilen willst. Das ist wie ein Arzt, der versorgt. Das ist wieder der gleiche Vergleich. Da bin ich Reporter und habe auch überhaupt kein Gefühl in dem Moment, wenn ich reportiere. Das darf ich da, glaube ich, auch nicht haben. Da versuche ich wirklich, mich komplett auf die Information zu konzentrieren.
Du hast gerade eben schon von einem Pressesprecher gesprochen, der immer direkt neben dir telefoniert hat. Das war wahrscheinlich Markus da Gloria Martins. Ja. Und wir hören mal rein in einen Interviewausschnitt. Kurz vor dieser Sequenz hat die Polizei gerade bestätigt, dass 6 Menschen ums Leben gekommen sind.
Was raten Sie den Münchnern?
Ruhe bewahren, achten auf unsere entsprechenden Veröffentlichungen, achten auf seriöse Pressemitteilungen zu dem Thema und vertrauen auf Ihre Münchner Polizei.
Gehen Sie von einem Terroranschlag aus?
Wir gehen insofern von einem Terroranschlag aus, als dass wir natürlich unsere Maßnahmen dadurch größtmöglich und mit der größtmöglichen Intensität auch fahren. Wenn sich herausstellt, dass das möglicherweise einen anderen Hintergrund hatte, dann haben wir sicherlich sehr viele Maßnahmen aufgesetzt, haben aber den Worst Case damit automatisch auch mit dabei.
Was wissen Sie denn von den Tätern? Es geistern ja sehr viele Videos rum. Wir selber haben schon welche gesehen. Was wissen Sie davon? Wie können Sie die beschreiben?
Auch wir kennen diese Videos. Auch wir werten diese Videos momentan aus. Aber mit einem Blick auf die Uhr werden Sie feststellen, das Ganze ist wirklich noch nicht lange her. Und wenn Sie von mir eine vernünftige, seriöse und vor allem belastbare Auskunft haben wollen, dann müssen Sie uns bitte auch die Zeit geben, diese Ermittlungen in der gebotenen Sorgfalt durchzuführen.
Und ich glaube, jeder zieht immer noch seinen Hut vor Markus da Gloria Martins, dem Pressesprecher. Man hat ihm diese Anspannung angemerkt, aber der hat das ja so souverän durchgezogen. Wahnsinn.
Und noch eins muss man wissen, er war ganz neu als Pressesprecher vom Polizeipräsidium München. Das war eigentlich sein erster großer Einsatz und er hat wirklich versucht, das Möglichste zu machen. Also ihm kann man wirklich keinen Vorwurf machen, ganz im Gegenteil. Er war eigentlich der ruhende Pol in diesem Chaos.
Alex, an diesem Abend warst du auch mit der Polizei in Kontakt, aber nicht wie gewöhnlich in deiner Position als Strafverteidiger. Du sagst zu deinen Mandanten ja immer, spricht nicht mit der Polizei, verweigert die Aussage. Aber an diesem Abend war alles anders. Du hast mit der Polizei zusammengearbeitet.
Ich habe einen Anruf von der Polizei bekommen und als Strafverteidiger kennt man natürlich die Nummer der Polizei hier in München, insbesondere des Polizeipräsidiums. Und da rutschte mir dann das zweite Mal an diesem Abend das Herz in der Hose, weil warum sollten die mich anrufen? Mein erster Gedanke war, es ist vielleicht doch irgendjemand meiner Angehörigen jetzt verletzt oder noch Schlimmeres passiert. Und an der anderen Leitung war dann die Pressestelle der Polizei, die mir dann nochmal kurz die Situation schilderte und mich unverhohlen bat, die Mitteilungen, die die Polizei über die sozialen Medien aussandte, insbesondere über Twitter, ins Englische zu übersetzen. Denn eine Freundin von mir, die in der Pressestelle arbeitete, wusste, dass ich Muttersprachler bin, dass ich also perfekt Englisch spreche. Und aus der Not heraus wollten die einfach wirklich alle Menschen erreichen. Also nicht nur mit der deutschen Sprache, sondern vor allem, wir hatten es ja gehört, Hofbräuhaus, München, eine der Touri-Hauptstädte schlechthin hier in Deutschland. Das ging natürlich nur, wenn man das fundiert ins Englische übersetzt. Und da wollte man sich dann keine Blöße geben. Insbesondere, dass das dann auch wirklich richtig übersetzt ist. Und KI gab es damals noch nicht. Also war das Erstbeste, was der Pressestelle dann eingefallen war. Da gibt es auch diesen britischen Strafverteidiger.
Aber wie verrückt ist das denn? Also jetzt nichts gegen dich, Alex, aber das ist ja nicht das Erste, was einem normal in den Sinn kommt. Man denkt, dass die Polizei doch da vielleicht jemanden hat, den man anruft, dass es da irgendwelche Regularien gibt, wonach man agiert und nicht, dass eine Bekannte sagt, ach Mensch, ich kenne da jemanden.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, es war Freitagabend, Wochenende, da hast du auch so schnell keinen zur Hand. Mhm. Und aus der Not wurde dann eine Tugend und ich glaube, das zeigt dann auch, dass man dann gar nicht in Kategorien von Freund und Feind denkt, sondern alle wirklich zusammenhalten Und man muss ja auch sagen, dass nicht nur hier die Münchner alle zusammengehalten haben, sondern die Österreicher haben ihre Eliteeinheit mit Hubschraubern hier nach München gesandt. Die anderen Bundesländer haben auch SEKs und andere Spezialeinheiten zur Verfügung gestellt. Das alles im Nachgang zeigt einem dann doch, wie schön es auch sein kann, trotz dieser schrecklichen Lage, die damals vorherrschte, wenn Menschen solidarisch miteinander sind.
Alle waren in Panik. Keiner wusste, was los war. Du übersetzt in diesem Moment. Das erfordert ja auch ein wahnsinniges Feingefühl. Nimm uns mal mit in diese Situation. Wie lief das genau ab?
Also ich habe mir natürlich alles doppelt und dreifach durchgelesen. Es lief letztlich so ab, dass ich per WhatsApp die angedachte Twitter-Meldung bekam, bevor sie dann ausgesandt wurde von der Münchner Polizei. Ich die dann übersetzt habe. Dann nochmal ein zweites und nochmal ein drittes Mal. Du willst ja wirklich gar nichts falsch machen. Und die dann wieder per WhatsApp zurück an die Münchner Polizei geschickt habe. Und dann wenige Sekunden später hast du es dann auch auf Twitter und anderen sozialen Medien lesen können.
Hast du auch von Situationen mitbekommen, dass man Dinge vielleicht doch erstmal nicht preisgegeben hat?
Ich stand natürlich im regen Austausch mit der Pressestelle und habe natürlich dann auch Dinge erfahren, über die ich ja eingangs sagte, ich dann jetzt auch im Nachhinein nicht sprechen darf und werde. Aber klar, kriegst du auch mit, dass aus taktischen Gründen vielleicht das eine oder andere zurückbehalten wird, um auch eine weitere Panik zu vermeiden. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, mein damaliger Kanzleikollege leitet nebenamtlich das Kaltenberger Ritterturnier, eines der größten Ritterturniere der Welt mit entsprechend vielen Menschen. Und auch der rief mich dann voller Panik an und fragte, was er jetzt da machen soll. Darf er die Leute überhaupt zurück nach München lassen? Mhm. Und da siehst du, wie überfordert man auf allen Seiten war. Also man wusste schlicht und ergreifend nicht, was man tun soll. Und ich muss sagen, ich finde in der Retrospektive, dass die Polizei da sehr, sehr besonnen agiert hat und dass sie dann trotz dieses Drucks dann noch so geistesgegenwärtig sind, um zu sagen, Mensch, wir müssen das auch noch in eine andere Sprache übersetzen. Und später haben sie es ja sogar noch in weitere Sprachen, zum Beispiel auch auf Türkisch, übersetzen lassen. Das muss man der Polizei schon hoch anrechnen.
Ja, also der Informationsverlauf an diesem Abend ist chaotisch. Wir haben schon drüber gesprochen. Wir haben falsche Tatorte, wir haben eine falsche Täteranzahl. Von einem Terrorverdacht ist die Rede. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, etwa 700 Anrufe sind im Durchschnitt pro Stunde bei der Polizei eingegangen. Das muss man sich mal überlegen. Viermal so viel wie sonst und insgesamt mehr als 113.000 Kurznachrichten bei Twitter gab es zu den Vorgängen in München. Mittlerweile ist das Ganze knapp 8 Jahre her. Martin, wie schaust du heute auf diesen Tag zurück? Was würde man heute anders machen?
Die Polizei hat, glaube ich, ganz viel dazugelernt. Das war auch, glaube ich, der erste Moment, wo Social Media so richtig hochgeploppt ist. Weil ich glaube, die große Panik haben eigentlich die Social-Media-Posts ausgelöst, auch die Videos, die geteilt wurden. Und da ist die Polizei, glaube ich, mittlerweile schon viel fitter geworden, auch durch viele Kurse, die im Nachgang dann passiert sind. Das hat mir auch verschiedene Leute von der Polizei immer wieder erzählt, dass vieles aufgearbeitet wurde. Es wurde wirklich dieser ganze Fall explizit zerlegt, um die Konsequenzen zu ziehen, wie man es besser macht. Also bei der Polizei, glaube ich, ist viel passiert. Allein im Umgang, was sie nach draußen geben. Und ich bin mir sicher, sie würden nicht mehr überall jeden Vorfall öffentlich in einer Pressekonferenz auch sagen. Weil das hat schon auch diese Panik mit ausgelöst, weil sie zu viel gesagt haben. Für mich als Journalist schön, weil ich viel erfahren habe. Aber im Nachgang wissen wir ja leider auch vieles, was ich eigentlich gar nicht erfahren hätte brauchen. Und auch wir Medien, mittlerweile sind wir da ja auch viel mehr gefeilt, mit Fake News umzugehen. Also da sind wir auch viel mehr geschult. Und ich glaube, wir reagieren mittlerweile schon anders drauf, auf jeden Fall vorsichtiger als damals. Und das war vielleicht wirklich ein schlechter Zeitpunkt, weil Social Media damals einfach den großen Wow-Effekt hatte. Und alle hatten noch geglaubt, boah, das stimmt, was da drin steht. Weil jeder noch dieses Gefühl hatte, wenn das publiziert ist, dann muss es doch richtig sein. Und mittlerweile weiß jeder ja, dass man nicht alles glauben sollte, was auf Social Media steht.
Ja. Fake News, ein ganz großes Thema. Ja. Teilweise haben ja auch Privatpersonen bewusst Falschmeldungen über Twitter verbreitet. Alex, macht man sich mit dem Verbreiten von solchen Falschmeldungen denn generell in irgendeiner Art und Weise strafbar?
Du weißt ja, bei den Juristen gibt es ja nie eine generelle Antwort und so ist es auch hier. Man muss aber an der Stelle vielleicht auch leider sagen, dass Fake News als solche grundsätzlich mal nicht strafbar ist. Also es ist nicht strafbar zu lügen, es ist strafbar, wenn ich falsche Tatsachen behaupte, wider besseren Wissens in Bezug auf Personen, also
Persönlichkeitsbeleidigungen,
genau, Persönlichkeitsrechtsverletzungen begehe. Es gibt sogar einen eigenen Straftatbestand, wenn man Fake News verbreitet mit dem Ziel, die Börsenkurse zu beeinflussen. Man denke zum Beispiel auch an die Geschichte mit dem Anschlag auf den BVB-Bus. Mhm. Aber, und jetzt kommt's, Fake News wie in unserem Fall zu verbreiten, ist bis zum heutigen Tage nicht strafbar, was mich tatsächlich sehr wundert, denn der Gesetzgeber ist sonst immer sehr scharf darauf, das Strafrecht möglichst zu verschärfen. Aber auf diese Idee sind sie bisher nicht gekommen, beziehungsweise es gab mal eine Gesetzesinitiative, die aber irgendwie versandert ist.
Wenn man jetzt aber eine Falschmeldung droppt, dadurch wird eine Massenpanik ausgelöst und es kommt jemand zu Tode, dann muss es doch irgendeine Strafe dafür geben.
Also wenn du diese Kausalkette belegen kannst, dann bist du zumindest mal in den Fahrlässigkeitstatbeständen drin, fahrlässige Körperverletzung, vielleicht auch fahrlässige Tötung, je nachdem, was da passiert. Aber du musst wirklich diese kausale Verknüpfung erstmal hinbekommen, dass aufgrund deiner Falschmeldung es dann zu diesem Ereignis gekommen ist. Und das wird halt immer sehr schwierig werden.
Ja.
Und dann gibt es noch einen weiteren, aber doch sehr seltenen Tatbestand, nämlich wenn du den öffentlichen Frieden durch Androhung von Straftaten störst. Da gab es tatsächlich mal eine Verurteilung, weil auf einem Blog verbreitet wurde, dass gerade ein Terroranschlag stattfinden würde, bei dem mit Macheten und Messern 136 Menschen getötet und 237 Passanten verletzt worden wären. Also wenn du dann mal diese Qualität erreichst, dann kannst du dich wegen Störung des öffentlichen Friedens strafbar machen. Aber grundsätzlich muss man sagen, das reine Verbreiten einer Lüge ist, solange du diese Qualität nicht erreichst, tatsächlich bis zum heutigen Tage nicht strafbar.
Wir haben es vorhin gehört, dieser schreckliche Abend geht um 1.30 Uhr zu Ende. Die Polizei gibt offiziell Entwarnung. Martin, mit welchem Gefühl hast du damals die Pressestelle verlassen?
Einfach nur traurig, würde ich mal wirklich sagen. Traurig, dass sowas passiert ist. Und auch ratlos und auch irgendwie hilflos und auch entsetzt, dass eine Stadt so aus den Fugen geraten ist. Innerhalb von wenigen Stunden hast du München nicht mehr erkannt. Das hat sich eingeprägt, definitiv. Ja.
Bist du dann ins Bett gegangen? Konntest du schlafen in dieser Nacht?
Wir haben ein Hotelzimmer zum Duschen genommen, um dann gleich wieder die nächsten Live-Schalten zu machen. Wir haben sofort wie die Frühsendungen dann, also wir haben durchgearbeitet in dem Abend.
Du hast am Anfang der Folge von diesem Mann gesprochen, der aus Verzweiflung auf sein Auto getrommelt hat, weil er wusste, dass sein Sohn in diesem Einkaufszentrum drin ist. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass dieser tatsächlich ums Leben gekommen ist. Das sind Bilder, ich musste vorhin wirklich schlucken, als du das erzählt hast. Und der Weg, den die Angehörigen noch vor sich hatten, war wirklich schwer.
3 Jahre und 3 Monate haben sie dafür gekämpft, dass dieser Anschlag als rassistischer Anschlag anerkannt wurde. So lange hat es auch gedauert, bis der Gedenkstein am OEZ umgewidmet wurde. Da steht nämlich jetzt drauf, rassistischer Anschlag.
Darüber, über die Hintergründe der Tat und des Täters und auch über die Opfer, sprechen wir in der nächsten Folge. Alex, wie ist dein Abend an diesem 22. Juli zu Ende gegangen?
Ja, gar nicht, denn mein ganz eigener Schock würde erst noch mitten in der Nacht kommen.
Und was dieser Schock war, auch darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Bayern 3 True Crime Spezial. Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD Audiothek und auf bayern3.de.
Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch aus der ARD Audiothek-App.
Stell dir vor, du klaust Geld. Ungefähr 1 Million Euro. Du haust damit ab ins Ausland und lässt dein altes Leben komplett zurück. Die Polizei sucht international nach dir. Du bist jetzt die Millionendiebin. So heißt der neue Podcast, in dem ich, Jost, die unglaubliche Geschichte von Menessa erzähle. Im Oktober 2022 klaut Menessa 1,25 Millionen Euro von ihrem Arbeitgeber, einer Stuttgarter Geldtransportfirma. Sie träumt von einem besseren Leben und begeht dabei den vielleicht größten Fehler ihres Lebens. Warum hat sie das gemacht? Wie wurde der Diebstahl geplant? Und wo ist das ganze Geld? Das und mehr beantworte ich im Podcast. Und so viel kann ich schon mal verraten. Menessa war nicht allein. Die Millionendiebin ab dem 13. Juni in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.